Willkommen zum nächsten Vortrag und bleibe in der Welt der Kommandozeile. Und Holger Trapp wird uns jetzt zeigen, wie man das auf eine sichere Art und Weise machen kann. Und ich erteile dir das Wort.
Ja, danke. Mit etwas Verspätung will ich trotzdem noch mal versuchen, zu dem Thema was zu sagen, was ich mir vorgenommen hatte. Und zwar bin ich angesprochen worden zu der Frage, Vertrauen ist ja das große Motto hier von den letzten Jugendtagen. Und ob ich nicht irgendwas erzählen könnte aus diesem Bereich. Und da ich eine Vorlesung, oder mit Kollegen zusammen eine Vorlesung machen, Technik der IT-Sicherheit, und dort also die Teile Mail und Remote Access, also Dateitransfer, bespreche mit den Studenten, habe ich gedacht, nehme ich einfach mal da was heraus und versuche das mal hier darzustellen. Ich habe schon den allerersten Remote Access realisiert an dieser Stelle. Das, was Sie außenrum sehen, das ist dieser Rechner, an dem ich stehe. Also dieses Shell-Fenster hier hinten wäre wirklich von dem Rechner Harmonium, an dem ich mich gerade befinde. Ich mache mal die Shell etwas größer. Und ich habe da schon mal ein Kommando aufgerufen, das heißt NX. Darum soll es dann auch in den Vortrag gehen. Und dieses Kommando NX war so nett, mir eine virtuelle Konsole auf meinem eigentlichen Rechner zu generieren. Das heißt also, ich habe jetzt in diesem Fenster, was Sie hier im Vordergrund sehen, meine eigentliche Arbeitsplatzmaschine, die irgendwo in der Straße der Nation in Chemnitz hier steht. Da habe ich mir einfach mal das Bild hier hergeholt. Das ist ja schon mal ein ganz typischer Fall von Remote Access. Hat auch nichts mit dem dortigen Bildschirm zu tun an dieser Maschine. Das heißt, wenn dort jetzt jemand säße, würde er das nicht sehen, was wir hier sehen. Das heißt, es sind zwei völlig getrennte Geschichten. Das hat also nichts mit dem realen Desktop zu tun, sondern ist eine softwaremäßig ausgebildete virtuelle Desktop-Umgebung, in der ich mich jetzt letztlich bewegen kann. Und wenn ich mir das ersparen will, mich selber zu verwirren, dann ziehe ich dieses Fenster einfach groß. Das ist eine ganz typische Anwendung. Ich könnte es aber im Extremfall hingehen und könnte sagen, ich stecke hier oben diese Leiste nochmal weg, die zu dem Harmonium gehört. Und dann hätte ich im Wesentlichen meinen Arbeitsplatz zur Verfügung. Und dann könnte ich auch wieder entsprechend das großschalten. Würden Sie sehen, Maschine Lansing meldet sich jetzt hier. Hat nicht mit dem Harmonium zu tun, an dem wir stehen oder an dem ich hier stehe. Und hier könnte ich Ihnen jetzt auch schon mal Dinge zeigen, die ich vorbereitet habe. Die habe ich vor uns vom Laptop aus vorbereitet. Das heißt also, ich habe einfach vom Laptop aus mich auf dieser virtuellen Konsole angemeldet, hatte die angelegt quasi und habe dann dort schon mal einige Programme gestartet. Zum Beispiel habe ich eine VirtualBox gestartet, da läuft ein Fedora 20 irgendwo drin. So, also da könnte ich in diesem System, also in dieser... Ach Mist. Also, ich hoffe, dass das jetzt geht mit dem Mikrofon. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf dieser virtuellen Oberfläche, die ich mir angelegt habe, vom Laptop aus vorhin, während der andere Kollege vorgetragen hat, und habe mich dann einfach dort abgemeldet. Also nein, ich habe mich nicht abgemeldet, sondern ich habe mich quasi getrennt von diesem virtuellen Desktop. Da bleibt der also vollkommen intakt weiterlaufen. Das ist dem egal, ob da jemand zuguckt oder nicht. Und dann habe ich mich einfach jetzt mit dem nächsten Befehl genau wieder da drauf geschaltet. Das heißt also, man kann letztlich seinen Desktop wunderbar mitnehmen. Also von irgendwo nach irgendwo hin. In diesem Desktop habe ich jetzt auch einen Browser. Und in diesem Browser wollte ich Ihnen ja ein kleines bisschen was zur Theorie erzählen. Machen wir versuchsweise kurz, weil schon die Zeit relativ fortgeschritten ist. Ich gehe mal an den Anfang. So, also das sollte das Thema sein. Ich habe mir mal kurz überlegt, was würde man beim Remote Access, wenn man über das Thema redet, was würde man dort erwarten? Man würde dort erwarten, dass man also textuell oder grafisch entfernte Programme oder gar ganze Desktops bedienen kann. Sie haben jetzt gesehen, ich habe da gerade schon einen Desktop, den ich bediene, denn das alles, was hier Sie sehen, ist letztlich, wie gesagt, nicht auf der Maschine, an der ich stehe. Was wollen wir grundsätzlich haben? Wir wollen die lokalen Eingaben, also das, was ich tippe, muss natürlich auf die entfernte Maschine übertragen werden, sonst wäre es witzlos, könnte ich die Programme nicht bedienen. Und umgedreht möchte ich natürlich das, was die Programme ausgeben, auf meiner lokalen Maschine visualisieren. Bekommen. Eventuell sogar so, dass ich nur eine Applikation starte und dass die sich dann von ihrem Fenster, das sie ausbildet, so nahtlos in das Ganze hier einfügt, dass ich denke, sie sei lokal. Also es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass man sowas machen kann. Ich habe mich jetzt für den Fall entschieden, dass ich gesagt habe, ich nehme den ganzen Desktop, dann sieht man das, es ist praktisch ein richtiges Fenster auf meiner lokalen Maschine zu sehen, drückt den ganzen Desktop aus, ist meine Standardanwendung, nutze ich in der Regel so, weil ich eben an vielen Stellen unterwegs bin, dann nehme ich meinen Desktop quasi an dieser Stelle mit. Für mich ist das Gerät, das ich vor Ort vorfinde, immer nur das Visualisierungsgerät. Es ist mir völlig egal, was das Ding kann. Die sind bei uns sowieso einheitlich ausgestattet und damit bin ich also in der Lage, mich auf diese Konsole einzuloggen. Und wenn ich die nach Hause dann mitnehme, also kann ich die auch so stehen lassen, kann ich zu Hause weiterarbeiten oder umgedreht, ich habe früh was vorbereitet, gehe dann auf Arbeit, habe dann quasi meinen Desktop dort. Also eine sehr schöne Sache. Nun kann man sagen, vielleicht langt einem das nicht. Es gibt mehrere Optionen. Ich hatte es schon erwähnt, suspendieren, wieder aufnehmen von Verbindung ist total nützlich. Habe ich also jetzt vor uns gerade gemacht für die Vorbereitung. Das klappt nicht bei allen Verfahren. Es gibt auch noch solche Möglichkeiten, dass man den Bildschirm teilt. Das wäre insofern interessant, wenn Sie sagen, Sie wollen mal eine Schulung organisieren. Dann legen Sie so einen virtuellen Desktop beispielsweise an und derjenige, der als erster dort eintrifft, der gestattet dann dem anderen, dass er hinzutreten darf. Dann sind am Ende zwei auf diesem Desktop und können dann gemeinsam diesen Desktop bedienen. Da kann also der aus der Ferne meinetwegen sagen, pass auf, ich zeige dir jetzt, wie diese Software zu bedienen geht. Und der andere sieht das eben bei sich auch, weil die sich quasi wie gemeinsam in dem Chatroom treffen. In dem Fall auf so einem virtuellen Terminal. oder so einer virtuellen grafischen Umgebung. Was man typischerweise bei diesen Tools auch noch erwarten würde, ist, dass man Dateien transferieren kann. Oftmals hat man ja nicht nur den Wunsch, dass man das entfernte Bild sieht und in die Tastatureingaben hin und her schiebt, sondern möchte vielleicht auch Dateien austauschen. Das ist ein Feature, das ich aber nicht mit diesem Tool mache, sondern meine Dateien, die tausche ich eben über klassische Mechanismen aus, wie zum Beispiel Secure Copy. Das zeige ich Ihnen nachher noch, also faktisch als Kommandozeilenanwendung. Also das ist mein typischer Fall, sowas zu tun. Ja, und dann diese etwas moderneren Produkte, die müssen ja auch ständig was Neues entwickeln. Da kommen dann solche Sachen dazu, dass ich eben Sound übertragen kann. Also ich kann also sozusagen auf einer entfernten Maschine, auf der ich eingeloggt bin, ein Audioprogramm starten und höre den Sound bei mir. So sowas geht. Oder aber ich kann lokale Geräte, die ich bei mir am System habe, mit in die entfernte Umgebung nehmen, sodass ich meinetwegen auf irgendwelche angesteckten USB-Speicher zugreifen kann und ähnliches mehr. Und dann bis hin zu solchen Fragen, dass ich mit dem Partner chatten kann, dass es so ein Chat-System eingebaut ist, ein Whiteboard ist, kann ich gemeinsam mit dem zeichnen. Oder ich kann die ganze Sitzung aufzeichnen, um sie später für Lehrzwecke zur Verfügung zu stellen. Also das wären so dann die höheren Features. Um das geht es mir alles nicht, sondern mir geht es im Wesentlichen um diese Grundfunktion und um dieses Frage-Sitzung suspendieren, wieder aufnehmen. Das sind also so die zentralen Dinge, die ich eigentlich benötige. Es gibt nur eine ganze Menge Techniken, sind auch nicht alle, die hier stehen, die man für solche Zwecke verwenden kann. Ich habe es mal grob eingeteilt in den Bereich textuell, also da, wo ich tippe, und grafisch, da, wo ich irgendwie einen entfernten Bildschirm bekomme. Historisch, wer sich ein bisschen mit der Internetgeschichte auskennt, weiß vielleicht, dass es solche Werkzeuge gab wie Telnet, Telecommunication Network, FTP, File Transfer Protokoll. Das waren alles Kommandozeilenanwendungen, die stammen ja aus einer Zeit, wo es auch keine grafischen Oberflächen gab, sondern dort hieß im Prinzip, einen entfernten Rechner zu benutzen, dass ich mich auf dem entfernten Terminal quasi anmelde, aber eben ein Terminal habe und dann mit diesen Unix-Befehlen operiere, die mein Vorredner oder ich heute früh schon in dem Vortrag so einigermaßen gezeigt habe. Also alles schön tippen und alles schön mit diesen klassischen Werkzeugen. Und diese Tools aus jener Zeit, die waren also hochgradig unsicher, dort gab es überhaupt keine Verschlüsselung, das heißt, da wurde alles im Klartext übertragen. Das war dann irgendwann nicht mehr so schön, weil das Internet eben nicht mehr diese kleine Gemeinde, wo fast jeder jeden kannte war, wo die Wissenschaftler zusammengearbeitet haben, sondern es wurde halt, ich sage mal, breiter angewendet. Dann gab es auch irgendwelche Leute, die als Spielmetze, Hacker irgendwas sich verdient haben. Und ab da war es natürlich nicht mehr so schön, dass man Klartextübertragungen hatte. Es gab dann noch eine zweite, die sogenannte R-Utilities-Schiene, die stammte aus dem Berkeley-Unix. Dort hat man das mitunter noch einfacher gemacht. Dort hat man nicht mehr wie bei Telnet und FTP Passwörter wenigstens abgefragt, auch wenn sie im Klartext übertragen worden sind, sondern dort hat man Vertrauensstellungen konstruiert. Da hat man gesagt, also hier auf meinen Account darf sich anmelden von der IP-Adresse so und so, der Nutzer so und so. Und wenn der die Maschine gefaked hat oder die IP-Adresse gefaked hat, dann durfte er sich auch auf diesem Account anmelden, weil es keine Passwörter und nichts gab. Und wie gesagt, wenn sie übertragen worden wären, wären sie auch im Klartext übertragen worden. Also alles nicht wirklich befriedigend. Und in diese Lücke stieß in der Mitte der 90er Jahre glücklicherweise das Thema Secure Shell. Dort hat also ein finnischer Informatiker ein Werkzeug geschaffen, angefangen zu schaffen, damals noch als Open Source Tool, später wurde das dann ein kommerzielles, aber da haben sich andere Leute für die Open Source Schiene entsprechend erwärmt und das fortgeführt, mit dem man eben wirklich sicheres Remote Access organisieren konnte. Zunächst erstmal textuell, aber er hatte eingebaut die sogenannte X11-Weiterleitung. Das heißt also, wenn man auf dem entfernten System gelandet ist und dort ein grafisches X11-System installiert, das klassische Unix-Fenstersystem, dann war das gleich automatisch so aufgebaut, dass man, wenn man ein grafisches Programm gestartet hat, sofort auf seiner lokalen Maschine das Ganze gesehen hat. Vielleicht kann ich Ihnen das mal ganz kurz zeigen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht durcheinander kommen. Jetzt bin ich also sozusagen auf diesem Rechner Harmonium. Das ist die Maschine, an der ich stehe. Und jetzt würde ich mal so ein allererstes Secure Shell Kommando durchführen. Ich kann ja einfach mal auch zu meiner Arbeitsplatzmaschine gehen. So, und jetzt bin ich mit einem Schlag auf diesem Rechner Lansing gelandet. Das ist meine Arbeitsplatzmaschine. Jetzt werden Sie sagen, nee, das ist aber jetzt kein Gewinn, weil jetzt hat er gar nichts abgefragt. Also da mag das ja schon 10-mal verschlüsselt sein. Es ist ja auch nicht besser als Telnet oder RUTLs. Stimmt natürlich nicht, sondern es wird natürlich schon eine ordnungsgemäße Server- und auch Nutzeridentifizierung durchgeführt, aber das passiert jetzt im Hintergrund. Und die Secure Shell ist bei uns so installiert, dass eine Art Single Sign-On existiert. Das heißt, wenn ich auf einer Maschine unserer Domäne, die wir alle verwalten, eingeloggt bin, ist ja das System schon mal in der Lage zu erkennen, wer ich bin. Also weiß das ja, ich bin der Nutzer HOT. Und solange das unter einer Administration steht, vertrauen wir natürlich darauf, dass unsere Maschinen gleich verwaltet sind, dass wir die in der Hand haben, nicht der Hacker, davon gehen wir halt einfach aus. Und in dem Fall sagen wir, wenn jemand diesen seine Identität schon komplett in einem Rechner angenommen hat, kann er die automatisch auf die nächste Maschine transportieren. Im Hintergrund ist also eine ganze Menge passiert. Da ist quasi meine Identität auf diesen Rechner Lansing geschafft worden. Der hat dadurch auch geprüft, ob ich auf dem Originalsystem derjenige war, der ich vorgebe zu sein. Und dadurch hat er mich überhaupt nur in meinen eigenen Account hineingelassen. Hat aber für uns den ganz großen Effekt, dass wir, wenn wir einmal an der Maschine eingeloggt sind, jetzt keine Passwörter mehr tippen müssen, wir sind also ganz schnell in der Lage, auf irgendwelche Maschinen zu gehen. Wenn ein Problem auf einem Server auftaucht, wir bekommen eine Mail, wir bekommen irgendwo im Überwachungssystem eine Anzeige, Server ist defekt oder was auch immer, dann können wir sofort mit einem Schlag auf so eine Maschine springen. Also es muss ja nicht so ein Arbeitsplatz sein, es kann also auch wirklich eine Servermaschine sein. Ja, und jetzt könnte ich mich hier an dieser Stelle, das wollte ich ja zeigen, mit dem X11 weiterleiten, könnte ich mich eigentlich normalerweise sofort mit einer grafischen Applikation beglücken und starte einfach mal zum Beispiel Gedit. Und dann kommt das tatsächlich hier raus. Ganz am Anfang, wo man noch Telnet hatte, da musste man nun, nachdem man auf diesem entfernten Rechner eingeloggt war, erst irgendwelche trickreichen Kommandos absetzen, sodass dann überhaupt die X-Programme gewusst haben, wo sie hin müssen, um dann lokal sich sozusagen zu visualisieren, also an der Maschine, wo der Mensch steht oder sitzt. Das braucht man bei der Secure Shell alles nicht. Sie setzt automatisch in der Zielumgebung, also auf dem Lansing, die ganze Einstellung so, dass alle Grafikprogramme denken, aha, der SSH-Server, der auf der entfernten Seite sozusagen diese SSH möglich macht, der ist mein X-Server. Also die sprechen den SSH-Server an und erzählen dem den ganzen Kram, den sie als Grafikapplikation erzählen müssen, dem Grafikserver. Der weiß natürlich nichts von diesen Grafikbefehlen, aber er weiß, dass er die Möglichkeit hat, über diesen verschlüsselten Kanal, der ja automatisch entstanden ist, weil ich auf diesen Lansing mit der Secure Shell gegangen bin, dass er dann diese Daten einfach durchleitet und der Secure Shell Client, der jetzt auf meiner Maschine, also auf dem Harmonium hier operiert, der wendet sich dann an den richtigen Grafikserver und erzählt dem das alles weiter. Das heißt, die Secure Shell arbeitet komplett als Mittler. Die Grafikprogramme reden mit dem Secure Shell Server. Der leitet das über den verschlüsselten Kanal, den wir ohnehin benutzen, der aufgebaut worden sein muss, und leitet es dann über den Secure Shell Klienten an den Grafikserver weiter. Und deshalb sehe ich diese grafische Applikation. Ich muss mich also um nichts kümmern, es ist automatisch eingestellt und ich habe die Sicherheit, dass auch der gesamte, komplette Grafikverkehr, der durchaus auch Passwörter oder Ähnliches enthalten kann, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Applikation mir einen File editiere, wo ich meine Passwörter reinschreibe, weil ich mir das nicht merken kann, und schreibe mir das halt einfach auf. So, und dann würde ich die ja alle übertragen. Und das wäre im Telnet oder im Falle von der früheren Lösung alles wieder im Klartext über die Leitung gegangen. Das haben wir hier nicht, sondern dieser Kanal wird eben multivalent verwendet, der nur einmal schon mal aufgebaut ist. Ohne dass der Nutzer irgendwas davon merkt, ohne dass er Stress hat, ohne dass er Ärger, also irgendwelche zusätzlichen Aufwendungen treiben muss. Das ist einfach ein eingebautes Feature X11-Weiterleitung. Deshalb ist also diese Aussage, es ist an sich ein textuelles Tool richtig, Sie haben es gesehen, ich muss Kommandos tippen, aber ich habe gleichzeitig diese X-Unterstützung. Insofern ist es auch wieder ein Stück grafisch. Was haben wir noch? Wir haben noch zum Beispiel klassisch VNC. Hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Virtual Network Computing oder was das auch immer genau heißt. Das ist ein relativ altes Verfahren, was an vielen Stellen im Einsatz ist. Da kann man sich sehr schön im Standardfall auf einen entfernten Bildschirm draufschalten. Da kann man sich also wirklich auf den realen Bildschirm draufschalten, der irgendwo anders läuft. Muss man nicht so betreiben, kann man auch virtuell betreiben, aber typisch ist es so. Wir haben zum Beispiel lange Zeit Windows XP-Maschinen in der Betreuung gehabt. Und dort war es halt so, dass wir einfach mit VNC auf die Geräte gegangen sind und dann dem Nutzer auch mal eine Hilfestellung geben konnten. Also eine Fernwartung machen konnten, wenn niemand eingeloggt war. Ich kann es vielleicht mal an einer Stelle zeigen, wie man es tun könnte. Ich gehe mal in meine virtuelle Konsole, ich gehe also mal auf den Lansing und sage mal, ich springe jetzt per Secure Shell auf einen Rechner, der heißt Champignon. Der Rechner Champignon hat eine spezielle Bedeutung, das ist ein Katalogrecherchesystem in der Bibliothek, die ich mit zu verwalten habe. Diese Maschine hat also nur den Zweck, dem Nutzer sofort mal relativ schnell eine Katalogrecherche, Sie suchen ein Buch in der Bibliothek, dann geben Sie den Titel ein, Autor ein und dann kriegen Sie gesagt, wo das steht. Und da ist es ja nicht zwingend notwendig, dass der Nutzer sich dazu einloggt. Der stellt ja mehr oder minder eine anonyme Frage. Und diese Geräte müssen wir also entsprechend konfigurieren. Da läuft ein Browser drauf und der Browser läuft im Kiosk-Modus. Also faktisch so, wie man eben einfach hinkommt, irgendwas eintippt, nach einer gewissen Zeit setzt sich die Verbindung zurück und der nächste Nutzer findet eine cleane Umgebung wieder vor. Der Nutzer darf auch nicht viel machen, der darf nicht in die weite Welt surfen, sondern der darf nur mit unserem Bibliothekssystem reden, damit er im Katalog gucken kann, ob die Bücher da sind oder nicht. Und wenn ich diese Maschinen verwalten muss, habe ich ein gewisses Problem, da muss ich wirklich mal auf die grafische Oberfläche schauen. Da nützt es mir nichts, dass ich hier auf dieser Secure Shell herausgekommen bin, sondern da muss ich mir wirklich mal diesen Firefox anschauen und schauen, ob der ordentlich funktioniert, also ob dieser Kioskmodus klappt. Und da habe ich mir im Prinzip das Ganze mit VNC in der Regel organisiert. Ich habe mir also, ich mache es mal ordentlich, ich darf als Administrator auf dieser Maschine root werden mit so einem Sudo-Mechanismus. Das ist ja faktisch ein Substitute User, es wird mein Nutzer durch den Root-Nutzer ersetzt Und ich muss dazu kein Passwort angeben, weil der wiederum über eine entsprechende Regeldatenbasis erkennt, dass der Nutzer HWT, also in meinem Falle, berechtigt ist, diese Bash im Root-Modus aufzurufen. Jetzt bin ich also Administrator auf der Maschine und jetzt kann ich zum Beispiel einen VNC-Server starten, der mir dann wiederum den Kanal vermittelt zu diesem Kiosk-Modus, den ich gerne sehen möchte. So, jetzt versuche ich hier einfach mal das zu machen. Moment, dann habe ich es nicht gut gemacht, dann mache ich es doch so, wie ich es immer mache. Ich habe mir ein kleines Skript geschrieben, das heißt Trace. Trace heißt also, erhöhe mein Niveau, also erhöhe mich auf Root-Level. Das ist ein kleines Skript, was ich mal gebaut habe. Ich hoffe, der kann es dann, weil so mache ich es eigentlich immer. Genau. Und da startet der jetzt faktisch mit diesem kleinen Skript diesen VNC-Server. Der VNC-Server hat tausende von Optionen, die ich mir nicht merken kann, deswegen habe ich das Skript geschrieben. Weil er genau die Optionen hernimmt, die er braucht. Dazu muss er einige Optionen immer dynamisch anpassen, weil er nicht genau weiß, wo jetzt irgendwelche Authentifizierungsdateien liegen. Die liegen mal dort, mal da. Das muss er sich also alles dynamisch zusammensuchen. Und da war ich einfach zu faul, mir das jedes Mal mühevoll zusammenzubasteln. Da habe ich mir so ein Skript geschrieben. Jetzt läuft also einmalig für eine Sitzung auf diesem Rechner Champignon eine VNC-Sitzung. Und jetzt mache ich mir ein zweites Shell-Fenster auf, also einen zweiten Reiter. Und jetzt habe ich mir ein anderes kleines Skript geschrieben, das heißt einfach VNC. Und da sage ich, ich möchte gerne auf dem Champignon gucken, was da los ist. Und da sagt er, wunderbar, und jetzt haben die beiden ein gemeinsames Geheimnis, das sie austauschen müssen. Das hat nichts mit den System-Logins zu tun, das ist einfach nur für diese VNC-Geschichte, gibt es spezielle VNC-Passwörter. Die sind leider auch nur 8 Zeichen lang, auch nicht gut geschützt, aber für den Fall geht's, weil ich habe den X11-VNC-Server so gestartet, dass er nur auf der lokalen Maschine ansprechbar ist. Und dieses VNC-Kommando sorgt im Hintergrund dafür, dass zunächst per Secure Shell auf diesen Champignon gegangen wird und dann reden dieser VNC-Klient und der VNC-Server nur noch über die eigene Maschine, also nur noch über den Champignon. Das wird niemals die Maschine verlassen, niemals aufs Netz gehen, sondern immer nur miteinander reden und damit ist es egal, dass VNC nichts verschlüsselt. Weil auf der Maschine ist es ja egal, da kann es nicht abgehört werden in dem Sinne. Jetzt sehe ich also wunderbar, ich könnte also jetzt hier meine Analyse machen, ich könnte sagen, ich suche das Buch zur postrelationalen Datenbank, gebe ich also postrelationalen ein und dann werden mir also 7 Treffer hier aufgelistet und da sage ich, gut, okay, ich weiß jetzt, dass das alles klappt. Und wenn ich dann der Meinung bin, das darf niemand sehen, was ich hier gesucht habe, weil das so geheim war, dann mache ich hier oben diesen Reset-Knopf und dann ist das genau wieder in dem Kiosk, wie es sein soll. Ich kann also über diesen Weg wirklich mal als Administrator so eine Maschine aus der Ferne prüfen. Das ist also eine Möglichkeit, ich gehe real auf den Desktop. Das ist natürlich vom Datenschutz her sehr problematisch, weil ich ja natürlich alle die Leute ablauschen könnte, die dort irgendetwas gerade tun. Nun ist das ja nicht sonderlich geheim, die Bibliotheksrecherche, das Ding steht eh in der Öffentlichkeit, alle können zugucken letztlich und die müssen sich auch nicht einloggen. Aber ich sage mal, prinzipiell ist VNC also dort ein Problem und schon ein Problem auch wegen der Sicherheit, weil normalerweise nicht verschlüsselt und ein Problem, weil es übers Weitverkehrsnetz nicht ordentlich funktioniert, es ist zu wenig performant. Also das können wir schon mal wieder ad acta legen. So schön es ist, weil es portabel ist, weil es was überall gibt, so schlecht ist es von seinen eigentlichen Sicherheits- und manchmal auch Anwendungseigenschaften, wenn es nicht im lokalen Netzwerk stattfindet. Ich spare mir also jetzt, das weiter zu untersuchen. Ich gucke bloß noch mal schnell hin. Ja, mein Skript ist so intelligent, es hat also faktisch sofort mich auf die Shell zurückgeworfen. Das heißt also eine Verbindung und dann wird das ganze Ding getrennt und das Ding ist vergessen. Ich muss es also wirklich jedes Mal neu aufstarten, wenn ich wieder mal dort drauf gucken will. Kommt nicht oft vor, aber manchmal schon. Gut, das wäre also mal die Möglichkeit gewesen, VNC, so ein typischer Fall. Wer jetzt viel mit Microsoft-Systemen zu tun hat, der wird vielleicht schon mal mit dem Thema RDP, Remote Desktop Protocol, in Verbindung gekommen sein. Ist ja mittlerweile das, was, glaube ich, ab XP aufwärts die Systeme unterstützen. Man kann sich also sogar schon mit Microsoft-Mitteln auf den Windows-Maschinen einloggen. Besonders interessant wird das aus meiner Sicht dann, wenn man zum Beispiel einen Windows-Server hat. Ich habe jetzt eine relativ alte Maschine hier, für spezielle Zwecke, ist eine Windows 2003-Maschine. Und dort könnte ich mich auch mal einloggen, eben genau mit RDP. Mal sehen, ob ich Ihnen das mal ganz schnell zeigen kann. Und damit haben wir also hier im Linux-Fenster mit so einem RDP-Programm, das es für Linux gibt. Ich habe konkret RDesktop verwendet. Wer eine Alternative will, nimmt X-Free RDP. Es gibt also zwei, die ich kenne, die sehr gut funktionieren. Und hat jetzt also die Chance, sich sozusagen auf einen Windows-Server einzuloggen. Und so arbeiten bei uns wirklich auch Leute. Wir haben also einige Applikationen, die sind leider nur für Windows verfügbar. Und dann haben wir gesagt, wir wollen aber flächendeckend die Leute mit einem Linux-Arbeitsplatz ausstatten. Also haben sie ein RDP drauf, also so einen RDP-Klienten, loggen sich dann auf so einer zentralen Maschine ein. Wir haben dann in guten Zeiten 30, 40 Nutzer parallel, schluckt so eine Maschine mit 4 GB RAM relativ gut weg. Das merken sie nicht. Also das RDP ist sehr flüssig und auch die Maschine ist flüssig. Und damit können sie zentral mit einer Installation eine ganze Menge, die eigentlich mit Linux unterwegs sind, mit Windows-Programmen versorgen, da wo es notwendig wird. brauchen Sie also keine Gedanken machen mit irgendwelchen lokalen virtuellen Boxen oder mit irgendwelchen Wine-Emulationen, die sowieso dann im Zehnten mal nicht funktionieren, weil es eben dann doch wieder Applikationen sind, die sich leider nicht ganz so an das halten, was die da können. Insofern also wirklich eine für uns sehr bequeme Technologie, auch also Remote Access, hat auch wieder Nachteil. Von Hause aus ist diese Art des Zugriffs zwar verschlüsselt, aber mit einem schwachen Verfahren. Wer also die Snowden-Debatte ein bisschen verfolgt hat, wird vielleicht auf den Namen RC4 schon mal gestoßen sein. So eine Stromschiffer von Ron Rivest, die gilt mittlerweile als gebrochen und die wird aber genau hier eingesetzt. Das können wir auch gar nicht ändern, das ist einfach in diesem System so festgelegt. Man kann mit ein bisschen Trick 17 und irgendwelchen Einstellungen, ich glaube, in sogenannten FIPS-Modus schalten. Da hat man dann Triple Des mit 168-Bit-Schlüsseln, die sind dann etwas besser. Das Problem, was man immer noch hat, ist aber, dass man nicht weiß, ob der Server ist, weil das einfach nur eine Verschlüsselung ist. Und es ist keinerlei Authentitätskontrolle. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich mit dem Server rede, mit dem ich da glaube zu reden. Es wird kaum jemandem gelingen, nun genau meinen Server so hinzustellen, aber wie gesagt, man weiß es eben nicht. Es gibt also wirklich nur die Möglichkeit, den Kanal zu verschlüsseln, mehr nicht. Und von der Performance her ist es zwar deutlich besser als VNC, geht auch einigermaßen übers Weitverkehrsnetz, aber kommt aus meiner Sicht noch nicht an das ran, was ich jetzt hier benutze, nämlich das NX, womit ich jetzt meinen Arbeitsplatz quasi hierher geholt habe und auf dem ich quasi alles zeige. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schnelles Tool und deshalb will ich also auch dann mehr in diese Richtung gehen. Und deshalb sind auch diese beiden Dinge, NX und X2Go, fettgeschrieben, weil das eigentlich meine Zielstellung sind. Also das würde ich Ihnen anempfehlen, wenn Sie im Thema Linux unterwegs sind. Ganz kurz geschrieben, was ist also wünschenswert, wenn Sie solche Tools haben, wenn Sie die auswählen. Sie wollen vielleicht einen Server unter Linux, also wir wollen das immer, weil wir gerne eben ohne Lizenzen und ohne Schwierigkeiten die Dinge anbieten wollen. Natürlich müssen die Klienten für die Plattform vorhanden sein, also die Plattform, die wir unterstützen, müssen da sein. Das heißt, es kommen eben auch mal Leute von Windows und die wollen sich dann mal auf der Maschine einloggen, also brauche ich ein Verfahren, was auch Windows zumindest clientseitig unterstützt. Vorzugsweise Open Source wäre schön, kostenfrei wäre schön, es wäre schön, wenn es alles schön sicher wäre, also mit all diesen typischen Sachen, Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit, sprich also ich will merken, wenn jemand in meinen Kanal einbricht, ich will wissen, ob der Partner ist und ich will das alles geheim halten, also sprich verschlüsselt übertragen. Also das sind so diese typischen Dinge, die man ja eigentlich von einem ordentlichen gesicherten Kanal erwarten kann, erwarten Sie auch bei HTTPS im Endeffekt genau dasselbe. Und ganz klar, Sie wollen eine hohe Performance auch mal zur Not übers WAN haben. Sie kommen eben vielleicht mal von zu Hause oder von irgendwo aus dem Hotel und wollen trotzdem mit Ihrem Arbeitsplatz arbeiten. Dann ist es eben sehr wichtig, dass das doch von der Performance her klappt. Und was Sie auch nicht wollen, wenn Sie das vielleicht noch anbieten möchten, jemanden, dass das nicht zu viele Beschränkungen hat. Also das System konkret, was ich jetzt hier benutze, wo ich meinen Arbeitsplatz spiegle, das kann eben nur zwei Nutzer und zwei Verbindungen. Das heißt, wenn sich zwei Leute mal eingeloggt haben, sind die in der Datenbank verankert, lässt da keinen Dritten rein. Also wenn A und B sich schon mal eingeloggt haben, hätte C schon mal schlechte Karten, auch wenn gerade niemand eingeloggt ist. Das kann man hintricksen, die Datenbank ist eine Textdatei, wir haben VI oder wir haben die Unix-Kommandos, das heißt, wir könnten da auch wieder mal was löschen. Das ist kein Problem, aber zwei Verbindungen zur gleichen Zeit ist schon schlecht, weil wenn Sie das als Rechenzentrum jemandem anbieten wollen, dann sind zwei Angebote doch ein bisschen arg dürftig. Also wenn Sie vielleicht doch lieber vielleicht 50 Nutzer unterstützen wollen, die Remote Access machen können. Das also mal so ganz allgemein. Jetzt nochmal zurück zu dem Thema Secure Shell. Ich will das auch nicht sonderlich ausweiten aufgrund der Zeit. Vielleicht gucken wir eher die Beispiele dann an. Sie hat also, das haben wir gesehen, so einen schönen sicheren Kanal aufgebaut. Vom Klienten zum Server. Es war sehr bequem. Ich konnte meine, also ich sogar in dem Fall mit Single Sign On, ich brauchte nicht mal mein Passwort eintippen, sehr angenehm. Und konnte sofort beginnen, meine Applikation zu starten. Shell-Applikation oder konnte beginnen, auch ein Grafikprogramm Gedit zu starten. Das ist also die typische Anwendungsform. Es kann aber noch ein bisschen mehr. Ich kann nämlich die Secure Shell auch benutzen, um mich nicht wirklich interaktiv einzuloggen, wenn ich also nicht diese entfernte Maschine im Dialog bedienen will, sondern ich kann zum Beispiel so ein Secure Shell auch benutzen, um ein Kommando zu starten. Das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich will gerne von dem Rechner Lansing, auf dem ich mich jetzt gerade befinde, mal zum Rechner Lib gehen, das ist einer meiner Server, und möchte dort einfach mal wissen, wie die Last aussieht. Und da gibt es ein Kommando, das heißt Uptime im Unix, können auch andere benutzen, die sowas können, die sowas messen. Und dann sage ich ihm einfach, das möchte ich ausführen. Das heißt, ich habe also an dieser Stelle gar nicht die Shell im eigentlichen Sinne beauftragt, mir jetzt interaktiv eine Möglichkeit zum Bedienen zu geben, sondern ich habe genau ein Kommando an den Partnerserver geworfen. Und der hat das ausgeführt, hat mir die Ausgaben zurückgeschrieben und ich habe sofort die Chance weiterzumachen, bin also wieder auf meinem Lansing gelandet. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber gerne neben dem Uptime noch was anderes sehen, was möchte ich noch sehen? Ich möchte mal sehen, ob der die gleiche Zeitvorstellung hat wie ich. Dann kann ich dem auch sowas übergeben. Ich kann ihm also zwei oder mehr Kommandos verpassen. Sag, was habe ich gemacht? Ich habe einfach durch Semikolon, wie das in der Shell so üblich ist, Kommandos getrennt und habe um das Ganze noch einfache Apostrophe drumherum gesetzt. Damit habe ich verhindert, dass dieser String, also dieses Uptime Semikolon Date, von dieser lokalen Shell ausgeführt, also ausgewertet wird. Das heißt also, das ist aus Sinne des Rechners Lansing, ist das einfach nur eine Zeichenkette. Und diese Zeichenkette wird per Secure Shell an den Rechner lib übertragen, wird dem quasi in die Shell eingeworfen und der weiß dann, was Uptime Semikolon Date ist. Das würde natürlich auch dieser lokale Rechner wissen. Ich könnte das gleiche ja hier machen, man eben ohne diese Apostrophe drumherum. Und dann hätte ich faktisch genau dieses Kommando realisiert. Also so kann ich das organisieren. Sie sehen also schon, das ist eine bequeme Form, ohne dass ich mich einloggen muss. Und sowas kann ich natürlich dann auch in Skripten verwenden. Also wenn ich sage, ich schreibe ein Shell-Skript, was eben irgendwo mal auf einen Server gehen muss, irgendein bestimmtes Kommando ausführen muss, kann ich genau das benutzen. Schreibe also in mein Shell-Skript rein, SSH, Servername, Kommando, und dann führt er das im Rahmen dieses Skripts aus. Und der Rest läuft aber alles lokal weiter auf meiner Maschine. Das heißt, das Skript wird wirklich bei mir weiter ausgeführt. Also das können Sie hier so organisieren. Das ist machbar. Und wir können Dateitransfer organisieren. Das können wir auch nochmal kurz zeigen. Es gibt ja auf jeder Datei, auf jedem Unix-System eigentlich eine Datei, die heißt etc/host. Das ist die lokale Host-Datenbasis, wo sozusagen Hostnamen in IP-Adressen umgerechnet werden. Wo Sie also logische Hostnamen in IP-Adressen umrechnen. Die sind bei uns auf den Systemen sehr kurz gehalten, da steht nicht viel drin. Wir können uns ja mal die vom lokalen System angucken. Die ist aber schön zum Experimentieren. Sie ist nämlich klein und sie ist eigentlich immer da und damit kann man die wunderbar zu solchen Experimenten verwenden. Sie sehen also schon, hier steht irgendwie auf dem Lansing drin, dass der kennt die Maschine Katalogbibliothek, der kennt www-Bibliothek und der kennt irgendein Rechnerhaus. Aber eigentlich kennt er sie auch nicht, weil wenn wir scharf hinschauen, steht hier vorne ein Doppelkreuz. Das heißt, es ist alles auskommandiert. Das war mal irgendwann aktiv, das habe ich mal für Tests gebraucht. Und das, was wirklich übrig bleibt, das ist diese Zeile. Er weiß, was Localhost ist. Er weiß, wer er selber ist. Das ist schon mal gut, wenn man das selber weiß und seine Identität kennt. Jetzt würde ich diese Datei einfach mal nehmen und würde die versuchen, auf den Rechner lib zu kopieren beispielsweise. Also ich sage, diese Datei, etc/hosts, würde ich gerne schieben auf den lib. Ich muss an dieser Stelle ganz wichtig den Doppelpunkt hinter dem lib schreiben, weil er sonst nicht erkennt, dass das ein Rechnername ist. Und dann denkt er, er sollte die Datei etc/hosts in die Datei lib umkopieren. Und da legt er mir eine Datei lib an und das nützt mir ja nichts. Ich will das ja auf den Server schieben. Ich könnte jetzt hinter dem Doppelpunkt auch noch einen Pfad angeben. Ich könnte also noch sagen, wo der quasi hin kopieren soll. Und das mache ich jetzt sogar mal, sonst würde es mir ins Home-Verzeichnis kopieren, will ich aber gar nicht. Ich hätte es gerne nach temp. So, und er hat jetzt die Behauptung aufgestellt, er hätte das für mich gemacht. Ich bin wieder auf den Lansing zurückgefallen, habe also wieder meinen eigentlichen Rechner und jetzt würde ich das gerne kontrollieren. Also was mache ich? Ich mache SSH-lib. Um mich nicht zu verwirren, mache ich mal die Shell mit Ctrl-L wieder leer, gehe jetzt mal nach temp und sage mal ls-ltr. Es müsste ja eine der letzten Dateien sein. Hier steht sie, 12.38 Uhr. Genau, ich habe sie gleich gar nicht gesehen, aber hier ist sie. Und was steht drin? Es steht drin, das, was wir schon gesehen hatten. Sie kennen das, ne? Sie haben das gerade gesehen. Es ist auch nicht die Datei etc/hosts vom Rechner selber, das können wir über den Diff ausprobieren. Also ich sage jetzt mal, ich vergleiche diese Datei mit der eigenen, die der auch haben muss. Und da sagt er, das sind also Zeilen, die nur bei dir drin sind, also sprich das mit dem Katalog www und Haus. Das ist klar, das war auf meiner Maschine, da habe ich mal irgendwelche diversen Dinge für die Bibliothek getestet. In dem Fall, der Lib braucht das nicht, hat das also auch nicht. Also Sie haben gesehen, man kann solche Dinge durchaus organisieren. Bei uns im Umfeld ist das oftmals nicht so spannend, das mit SCP zu kopieren, ganz einfach deshalb nicht, weil wir ein uniweites Filesystem haben. Also jede Maschine eigentlich, die wir administrieren, hängt am OpenAFS, das ist ein netzwerkweit verteiltes Filesystem. Und damit ist das Home-Verzeichnis auf lib genau das Home-Verzeichnis von Lansing, genau das Home-Verzeichnis von Harmonium, genau das Home-Verzeichnis von allen anderen Maschinen, die wir verwalten. Das heißt also, ich könnte letztlich mit einem schlichten Copy von etc/hosts in mein Home-Verzeichnis das schon mal so bereitstellen, dass wenn ich mich auf dem lib einlogge, ich die Datei sofort zur Verfügung habe, eben in meinem Home-Verzeichnis. Das heißt, das entspannt bei uns natürlich die Aufgabenstellung Dateitransfer in dieser Form. Wenn man aber jetzt Rechner hat, die nicht an diesem AFS angeschlossen sind, sondern die lokale Verzeichnisse haben, was es ja durchaus auch gibt, dann ist das natürlich eindeutig das Mittel der Wahl. Oder aber, wenn ich nicht mich erst einloggen möchte und das dann vom Home-Verzeichnis wegschieben möchte, um es jetzt nach temp zu schaffen, dann kann ich es natürlich genau so machen, wie ich es hier gezeigt habe. Ich schreibe es eben einfach mal hin. Gut, haben Sie also auch gesehen, File-Transfer kann er. Es gibt noch eine andere Methode, die man nutzen kann, vielleicht gleich noch gezeigt. Es gibt noch ein zweites Kommando, nicht dieses SCP. Das SCP ist das alte Kommando, was in den 90er Jahren mit der allerersten Secure Shell aufkam. Man hat dann später noch etwas gemacht, das nennt sich SFTP, wie Secure File Transfer Protocol. Das erinnert so ein bisschen an diesen Gedanken, wie das eben mit dem alten FTP mal losging. Beim alten FTP war das so, dass man sich auf einem FTP-Server eingeloggt hat, dort hatte man quasi wie eine FTP-Shell, wenn man das so will, und man hat sich dann auf diesem FTP-Server bewegt. Ich kann das mal versuchen zu demonstrieren. Das Klassische hätte so ausgesehen. Ich versuche also mal den FTP-Server der Uni anzusprechen. Also FTP ist mein Kommando in dem Fall, das allererste. Und der Server heißt auch noch fdp-theochemnitz.de, deshalb also FTP-FTP. Hätte der jetzt zum Beispiel, ja, was weiß ich, Polylux geheißen, dann hätte ich ihm hingeschrieben FTP-Polylux. So. In dem Fall müsste ich pro forma ein Passwort angeben, das verlangt er halt einfach, da kann man irgendwas reinschreiben, das ist sowieso ein anonymer Server, drückt man weg und jetzt ist man einfach auf diesem entfernten Server. Und da gehen auch super schöne Befehle wie in der Shell, abgerüsteter Form, zum Beispiel ls geht da auch. Und da sieht man schon, da gibt es also irgendwie eine Dateiindex, die verweist auf irgendeine .san, keine Ahnung, was weiß ich. Also jedenfalls solche Dinge sind hier machbar. Und ich könnte dann also mit cd-pub, könnte ich in so einen Public-Ordner eintauchen und dann sehe ich hier zum Beispiel, dass es verschiedene andere Ordner und Links und was weiß ich nicht alles gibt. Mal gucken, ob es irgendwas gibt, was man mal aufrufen könnte. Nee, sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht, also egal. Also Sie sehen schon, ich bewege mich jetzt letztlich wieder in einer Art Shell. Ich habe also so eine Kommandozeile, aber es ist nicht die Shell meines Systems, sondern es ist die Shell des FTP-Klienten. Und er bewegt sich mit den Möglichkeiten, die FTP bietet, zum Beispiel Verzeichniswechsel, File anlegen, File löschen, File abrufen, File hochladen, bewegt man sich auf dem Server. Bei einem anonymen FTP-Server werden wir natürlich nichts hochladen dürfen, da werden wir auch nichts löschen oder anlegen dürfen, da werden wir nur runterladen dürfen. Aber das ist ja egal, also wir können jetzt hier ein GET ausüben und könnten irgendwie versuchen, eine Datei uns lokal herunterzuholen, also runterzuziehen auf unseren lokalen Rechner. Und dieser Idee folgend ist jetzt das SFTP entstanden, weil die ja gesagt haben, FTP ist schlecht, weil alles Klartext und nur wenig dünnes Passwort und so. Also könnte ich das Gleiche, was ich mit dem SCP gemacht habe, auch mit dem SFTP machen. Ich schreibe jetzt zum Beispiel hin SFTP-lib. Und dann bin ich genauso in dem Fall passwortlos eingeloggt, weil das SFTP weiter nichts macht, als dass es zuallererst SSH macht. Und genau das macht, was Sie vorhin schon gesehen haben, also mich auf dem Server einloggt, in dem Fall wieder mit Single Sign-On, also ohne, dass ich ein Passwort eingeben muss. Und jetzt befinde ich mich in dem FTP-Dialog von SFTP. Also jetzt über den Secure Shell-Kanal automatisch bin ich in der Lage, File-Transfer zu realisieren. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier ls machen und da sehe ich hier eine ganze Menge von Dateien. Das macht jetzt insofern nicht so sehr viel Sinn, weil das wieder mein Home-Verzeichnis ist und das ist eh einheitlich auf allen Maschinen durch unser OpenAFS. Aber ich könnte ja sagen, okay, ich gehe also nach temp, naja, habe ich mich vertippert, und mache dort ls und dort müsste ich ja zum Beispiel meine Datei hosts sehen, die ich vorhin gerade hochgeladen habe von edc. So, im Home-Verzeichnis selber liegt sie noch nicht, das kontrollieren wir jetzt mal schnell in dem zweiten Fenster. Das machen wir jetzt auf dem Harmonium, ist ja völlig egal, weil wie gesagt, alle Rechner haben das gleiche Home-Verzeichnis. Also ich sage jetzt einfach mal lshosts, gibt es hier nicht. Also in meinem Home-Verzeichnis liegt sie noch nicht, sie liegt auf edc und sie liegt im temp von lib. So, und jetzt würde ich also Folgendes machen, dass ich sage get hosts. So, jetzt hat er mir die quasi geholt, also gleiches Spiel wie mit dem klassischen FTP-Kommando, genauso kommandozeilenorientiert. Und jetzt ist mein Host also auch da. Also das heißt, ich habe sie jetzt von diesem Temp vom Server lib, wo ich sie vorher vom EDC aus hingeschafft hatte, jetzt wieder in mein Home-Verzeichnis geholt. Also all diese Dinge so würden funktionieren. Wem das liegt, wem also diese Art der Nutzung liegt, der ist da schon mal gut dabei. Ich kann mal vielleicht eine konkrete Nutzung zeigen, die wir wirklich praktisch haben. Und zwar ist es so, dass wir also dieses Katalogsystem, was Sie vor uns gesehen haben, das ist ein Gemeinschaftswerk zwischen sächsischen Bibliotheken und Hauptorganisator, Macher, in dem Sinne ist die Universitätsbibliothek Leipzig. Das heißt also, unser Katalog von Chemnitz läuft auf Servern der Universitätsbibliothek Leipzig über ein Kooperationsprojekt. Und wir sind in der Lage, in der Testinstallation des Katalogsystems selber Hand anzulegen. Das heißt, wir haben eine Unix-Maschine bekommen mit CentOS, also das ist im Prinzip ein Clone von Red Hat Enterprise 6. Und dort dürfen wir aus der Ferne, also von Chemnitz aus, uns per Secure Shell einloggen und dürfen dort Dinge tun. Und das kann ich ja mal versuchen, ganz kurz zu fassen. Ich habe dazu ein Kommando geschrieben, das heißt einfach Fink. Und wenn ich dann schon in einen speziellen Agenten das entsprechende Passwort dafür geladen habe, dann werde ich automatisch per Secure Shell wiederum quasi Single Sign-On auf diesem Rechner Alpha Devil eingeloggt an der Universitätsbibliothek Leipzig. Dieser Rechner hat keine Grafik, das heißt, hier habe ich überhaupt keine Chance, mit irgendwelchen grafischen Tools zu operieren oder grafisches Remote Login zu machen, sondern hier habe ich nur die Chance per Secure Shell oder eben dann vielleicht mit grafischen File-Transfer-Klienten, dass ich mir Dateien austauschen kann. Sowas geht, aber die setzen halt unten immer auf dem Secure Shell oder SFTP auf. Also das wird immer so bleiben. Und wir machen es halt einfach so, wir melden uns auf dieser Maschine an und haben ganz normal LS und VI und diese Dinge zur Verfügung. Und das hat sogar noch einen Nebeneffekt, das ganze Ding. Wenn ich mich auf diesen Rechner in Leipzig einlogge, habe ich automatisch noch einen Kanal, der meinen lokalen Port 8000 an meiner Maschine auf diese Alpha schiebt und dann sozusagen, wenn ich über den zugreife, dass dann im Endeffekt die Alpha in die Welt für mich spricht. Also ich versuche es nochmal zu erklären. Ich bin also von meinem Rechner Lansing auf diese Alpha gegangen, habe also einen Secure Shell Kanal dorthin und habe die Secure Shell durch eine spezielle Option beauftragt, noch eine sogenannte Portweiterleitung zu machen. Die macht also Folgendes, die setzt auf meinem Rechner, also auf dem Lansing, einen Port 8000, habe ich so gewählt, auf. Und wenn ich diesen 8000er anspreche und über ein spezielles Protokoll ihm sage, du, ich möchte also in die weite Welt an die IP-Adresse und an den Port, dann sagt er, okay, ich weiß, was du willst, leitet also diesen Auftrag durch den Secure Shell Kanal, verschlüsselt an die Alpha weiter und die Alpha setzt dann für mich diesen Connect ab. Das heißt also, ich beauftrage einfach zum Beispiel einen Browser auf eine bestimmte Webseite zuzugreifen und kann den aber so einstellen, dass das über diesen SSH-Kanal geht und dann kann ich natürlich auf Dinge zugreifen, auf die die Alpha zugreifen darf. Ich aber eigentlich nicht. Ich zeige Ihnen das mal praktisch. Ich gehe also nochmal raus aus diesem Ding, habe meinen ganz normalen Browser und habe hier einen Link, den muss ich mal kurz einblenden, den habe ich nicht im Kopf. Moment, Symbolleiste, Lesezeichen. Hier ist es, interne Kommunikationsplattform der Universitätsbibliothek. Wir dürfen dort mitlesen, also wir sind dort berechtigt mitzulesen, aber nicht aus der weiten Welt. Jetzt bin ich also auf dem Rechner Lansing, habe einen ganz normalen Browser, darf aber nicht mitlesen, weil von außen lassen die das halt einfach nicht zu. Ich habe aber ja die Alpha. Also, was mache ich? Ich starte einfach nochmal dieses Sync-Kommando. Jetzt ist also nicht nur der Secure Shell-Kanal für das interaktive Arbeiten mit CDVI und so weiter geschaltet, sondern es ist gleichzeitig noch eine dynamische Portweiterleitung geschaltet. Nämlich Port 8000 von Lansing würde automatisch solche Anfragen von dem Browser entgegennehmen, wenn ich dem Browser denn das erzähle, dass es diesen Port gibt. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich gehe also in die erweiterte Konfiguration meines Firefox. Bin hier an der falschen Stelle. Moment, Einstellungen. Dann haben wir hier erweitert, dann gibt es Netzwerk, ziemlich gut versteckt, und dann Einstellungen. Und in diesem Einstellungsmenü steht im Normalfall bei uns typischen Nutzern drin kein Proxy. Also wir gehen direkt ohne über einen Zwischenserver auf die Webseiten, die wir eigentlich wollen. Und in dem Fall würde ich sagen, aber manuelle Proxy-Konfiguration. Ich würde also ihm einfach sagen, ich möchte gerne auf Localhost 8000 zugreifen. Und zwar ist das ein SOX 5 Server. SOX ist genauso ein Protokoll, mit dem man einen Proxy anweisen kann, in die weite Welt für einen zu telefonieren. Das heißt also, der Browser, also mein Firefox, würde jetzt auf Localhost, auf den Port 8000 zugreifen, würde dann dort den jeweiligen Wunsch abgeben, zu welcher Webseite er will. Und der SOX-Server, das ist im Endeffekt der SSH-Client, der weiß dann, was er zu tun hat. Der leitet nämlich diese Verbindung sofort über den verschlüsselten Kanal nach Leipzig und beauftragt den SSH-Server auf der Alpha, dass der sich wiederum zu dieser Adresse meldet, wo der Browser gerne hin möchte. Jetzt gucken wir uns mal an, ob das geht. Ich trage das also ein, mache einfach ein klassisches Reload. Und wie von Geisterhand getrieben bin ich also jetzt in der Lage, die interne Kommunikationsplattform zu lesen. Also Sie sehen schon, das Secure Shell Werkzeug ist schon ein ziemliches Taschenmesser, mit dem man allerhand interessante Dinge anstellen kann. Sowas kann man also machen. Weiterleitung. Also die Idee ist, man hat nun einmal diesen wunderhübschen kryptografischen Kanal und den möchte man jetzt einfach nutzen. Und den nutzen wir eben, indem wir zum Beispiel die X11-Programme zurückleiten, also grafische Programme ermöglichen oder indem wir auch solche Ports weiterleiten. Das würde jetzt zum Beispiel auch gehen, dass man das im Sinne von einem VPN betrachtet. Nehmen Sie also an, Sie haben einen Login-Server, wie wir es an der Uni betreiben, der von außen erreichbar ist. Wir haben also eine Maschine definiert, die heißt login.theochemnitz.de, das steht auf unseren Webseiten dokumentiert, die darf man von außen ansprechen. Alle anderen Rechner sind dahinter verschwunden, sind durch eine Firewall geschützt. Was würde ich also tun? Ich würde von außen einen SSH-Kanal genau zu diesem Login-Server aufbauen und würde so eine Portweiterleitung schalten. Und dann bin ich im Prinzip dynamisch in der Lage, mich irgendwo weitervermitteln zu lassen von diesem Login-Server. Oder es gibt auch Programme, die das nicht dynamisch mögen, die mögen das statisch. Da kann man das mit der Secure Shell genauso machen. Man kann nämlich der sagen, Port 8000 wird immer weitergeleitet an den Port 25 von irgendeinem Mail-Server oder irgendwas in dieser Drehe. Also sowas kann man sich organisieren und dann können Sie zum Beispiel SMTP machen, also Mails aufgeben. Können Sie einfach Mails schicken, würde funktionieren. Also sowas kann man machen. Ich will jetzt im Sinne der fortgeschrittenen Zeit vielleicht nicht zu weit ausbauen. Wenn Sie, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück auf meinen normalen Browser, also ohne diese super Einstellung, also kein Proxy, wenn Sie mal ein bisschen weiterblättern hier in der ganzen Geschichte, habe ich verschiedene Kommandos hier einfach mal auch angegeben. Also das erste haben wir schon gesehen, SSH My Server, ganz klar, das ist die ganz typische Form. Im Normalfall werden Sie nach dem Passwort gefragt, ich musste nicht, weil ich eben diese Single Sign-On habe. Das ist vielleicht eine ganz nützliche Option, wenn Sie sagen SSH-V My Server, dann bekommen Sie ein Protokoll ausgelistet, was die beiden miteinander aushandeln. Was also der Secure Shell Client und der Secure Shell Server miteinander reden, ist spätestens dann interessant, wenn sie einen Fehler haben. Fehler suchen ganz einfach. Wenn sie einfach nicht wissen, warum das nicht klappt, dann gehen sie das Protokoll durch und sehen, ach, das hat nicht hingehauen, jenes hat nicht hingehauen und dort liegt der Fehler. Also das ist in der Regel eine relativ hilfreiche Angelegenheit. Und wenn Sie es nicht schon so wie ich zum Beispiel standardmäßig über den statischen Config eingestellt haben, dann können Sie es von Fall zu Fall entscheiden, ob Sie diese X11-Weiterleitung wollen oder nicht. Da gibt es nochmal eine spezielle Option. Oder wenn Sie es nicht wollen, kleines X hinschreiben, dann schalten Sie es ab. Was nehmen wir uns vielleicht nochmal als Beispiel? Vielleicht nehmen wir uns mal das hier unten als Beispiel. Auch sowas kann man machen. Ich habe also hier ein Tar-File vorliegen gehabt. Das ist komprimiert mit gzip, also eine komprimierte Datei mit irgendwelchen Inhalten. Und habe ich mir einfach mal mit dem Kommando zcat quasi auslisten lassen. Da wird die Kompression aufgehoben, aber das dekomprimierte Ergebnis wollte ich gar nicht haben, sondern das wollte ich gleich auf einen entfernten Server schieben und dort auswickeln. Und da habe ich dann gesagt, rein in eine Pipe, also nimm die Daten, so wie du sie dekomprimiert bekommst, und schieb sie über eine Secure Shell auf den Server und führe dann im Endeffekt dieses Kommando aus. Das heißt also, ich wechsle dort in den Ordner temp und wickel dann über tar das aus, was von der Standardeingabe reinkommt. Also sowas kann man auch organisieren. Also das ist wirklich, die Anwendungsfälle sind sehr, sehr dynamisch. Oder für die Leipziger Kollegen, dass die bei uns auf die realen Systeme zugreifen können, haben die Secure Shell Kanäle in der umgedrehten Richtung, die sind permanent offen, also immer von Leipzig nach Chemnitz rein. Und wir haben dann aber gesagt, wir lassen nur bestimmte Verbindungen zu bestimmten Rechnern zu. Da haben wir also in der Secure Shell definiert, welche Weiterleitungen von Ports überhaupt zulässig sind. Das heißt, also, das kann der Serveradministrator auch befinden und kann festlegen, nur dorthin wird weitergeleitet. Also du bekommst einen Zugriff auf die Datenbank, du bekommst einen Zugriff auf den Webserver, du bekommst aber nicht einen Zugriff auf den Mailserver beispielsweise. Also sowas kann man alles in den entsprechenden Configs einstellen. Würde jetzt hier von der Zeit her zu weit führen, könnten wir aber, wenn man mehr Zeit hätte, auf jeden Fall diskutieren, weil wir haben solche Setups, wir benutzen die auch. Gut. Portweiterleitung hatte ich Ihnen grob gezeigt, Schlüsselpaare lasse ich jetzt einfach mal weg. Ich will wenigstens noch ein bisschen was sagen zum grafischen Login. Auf der allerersten Liste hatte ich ja dick geschrieben NX und X2Go. Das NX benutzen wir jetzt schon die ganze Zeit, das war mein grafischer Desktop. Sie sehen also, das klappt wirklich relativ vernünftig. Das ist ein Produkt einer ehemals italienischen Firma. Die haben sich da sehr verdient drum gemacht, ein Produkt zu schaffen, was tatsächlich übers Weitverkehrsnetz benutzbar, gut benutzbar ist, also bis extrem zum Modem runter, wurde berichtet, dass das geht, mit DSL sowieso, dass man also von irgendeiner x-beliebigen Windows- oder Linux-Maschine aus dann seinen Linux-Desktop oder seinen Unix-Desktop ansprechen kann. Und in der alten Version 3.5, die bis vor einiger Zeit noch bereitgestellt wurde von der Firma, auch kostenfrei, ich habe also diese kostenfreie Variante hier, war es dann tatsächlich auch so, dass wir eigentlich immer benutzt haben, die entfernten Desktops, wir haben nur den entfernten Desktop quasi gestartet und haben wirklich nur diese Features benutzt, Tastatureingabe und Anzeige zurück. Also das waren eigentlich die beiden wirklichen relevanten Techniken. Das Ding kann noch mehr, es kann noch irgendwie entfernt drucken, es kann irgendwie noch angeblich Sound überspielen und es kann wohl irgendwie noch Geräte mitnehmen oder sowas. Ich bin daran irgendwie mal gescheitert, ich habe das mal probiert, alles einzurichten, das war mir dann irgendwann zu stressig, habe ich gesagt, brauche ich eigentlich nicht, reicht mir, wenn er diese elementaren Grundfunktionalitäten beherrscht und vor allem beherrscht er eben dieses Starten in der virtuellen Konsole, das wieder trennen und wieder aufschalten auf die virtuelle Konsole. Macht sich ja speziell dann gut, wenn Sie jetzt zum Beispiel länger laufende Jobs haben. Die starten Sie abends und Sie wollen nächsten früh sehen, was ist denn rausgekommen. Vor allem, wenn vielleicht noch Windows-Maschinen beteiligt sind, die nur grafisch irgendwelche Dinge melden können. Dann ist es unheimlich wichtig, dass der Desktop als solcher stehen bleibt, damit die Programme alle denken, das ist alles gut, es guckt nur keiner zu. Und das Zugucken kann ich quasi immer wieder auf- und wegschalten. Da brauche ich aber dann auch meine Maschine nicht über die Nacht sinnlos laufen lassen, weil ich so nicht zuschaue. Also das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Geschichte. Die freie Software von NX3.5 ist mittlerweile von den Servern verschwunden. Also wenn Sie heute hingehen würden, möchten gerne dieses Produkt, was nach wie vor sehr gut ist in der Qualität, benutzen, haben Sie ein Problem, kommen Sie auf eine Seite, steht drin nur für Alt, also für Kunden mit Altvertrag. Wir haben natürlich keinen Vertrag, wir haben die freie Version benutzt. Das heißt also, dann wären Sie geschoben auf den Nachfolger NX4. Hatte ich für uns auch mal versucht, kurz zu evaluieren. Bin aber zu der schlichten Quintessenz gekommen, nicht brauchbar für unsere Einsatzfälle, weil die genau das machen, was ich im VNC gezeigt habe, die gehen auf den realen Desktop. Das heißt also, ich kann nur auf den realen Desktop von der Maschine zugreifen. Das will ich A, nicht ausrollen für meine Nutzer, wenn ich denen solche Login-Server anbieten will. Und das will ich selber auch nicht, weil ich will ja mich auf meiner Maschine einloggen können, während ein Kollege vielleicht physikalisch dran sitzt und was ganz was anderes macht. Also ich will den ja überhaupt nicht ausspionieren, ich will den nicht stören. Das muss also eine Möglichkeit geben, virtuelle Desktops zu bilden. Und das geht in der neuen Version nur, wenn man sie kauft, also in der Enterprise-Version. Die wird zwar natürlich toll beworben, überall alles konsistent zwischen allen Systemen, Windows genauso wie Unix und so, dann kann man natürlich auch in Windows sich sozusagen entfernt wieder draufschalten. Auch diese Rückrichtung geht jetzt in der neuen NX4, aber wie gesagt, das ist nicht das, was ich machen will. Also deshalb ist es für uns eigentlich kein Thema. Und NX, die Firma, gibt Tipps, was man als Alternativen machen könnte. Sie weisen also darauf hin, dass es freie Projekte gibt und eins davon, ich habe es rot gekennzeichnet, ist X2Go. Und vielleicht kann ich das wenigstens nochmal am Ende kurz zeigen. Das X2Go hat sich entwickelt aus der Debian-Schiene irgendwie. Da ist mir das vor Jahren mal aufgefallen, da wollte ich das probieren. Ich bin aber kein Debianer. Also wir sind Red Hatter, also wir machen alles irgendwo mit Red Hat, mit Fedora und so weiter. War also für uns nicht so das Tolle. Ich habe dann virtuelle Maschinen aufgesetzt, habe das dort mal probiert. Das ist alles schön für Test-Setups, aber nicht für meinen praktischen Einsatz, weil bei uns ist eindeutig die Red Hat-Linie ausgegeben. Das heißt, alle Maschinen, die ich hier vorfinde, sind halt nur mal Red Hat-Systeme. Dann hat das eine Weile gedauert. Dann gab es mal RPM-Pakete, die hat irgendein Mensch von SUSE gebaut. Da habe ich gedacht, na, vielleicht könnte man die benutzen, bis ich mich entschlossen hatte, die benutzen zu wollen, waren die wieder vom Netz verschwunden. Also das war alles nicht so ganz einfach. Irgendwann einmal habe ich aber entdeckt, dass ab Red Hat Fedora 19 und natürlich um Fedora 20 die X2Go-Pakete jetzt richtig drin sind. Die werden also richtig vom Distributor mit verteilt. Das heißt, man hätte jetzt wirklich mal eine sehr schöne Nachfolgesoftware für NX mit eigentlich gleichem Leistungsumfang, also auch diese schöne, schnelle grafische Verbindung, die wir jetzt die ganze Zeit schon nutzen. Wir hätten die Chance, sogar Sound aus der Ferne abzuspielen, das habe ich auch schon mal gemacht. Können wir vielleicht noch mal probieren, wenn wir als letztes praktisches Beispiel mal schauen. Und man hätte sogar dann irgendwann die Möglichkeit, solche Farmen zu bilden, wo man also die Last verteilen könnte. Das kann NX auch, aber immer alles nur in der Enterprise-Version. Und hier wäre das, also weil es ja eine komplett freie Software ist, wäre es auch eine Möglichkeit, dass man also so eine Art Multinode-Farm bildet, um die Last zu verteilen. Habe ich aber auch nur gelesen, habe ich praktisch nie gemacht. Unser Anwendungsfall ist eigentlich, dass die Administratoren auf ihren eigenen Arbeitsplatzmaschinen eben jetzt ein X2Go installiert bekommen haben, diese Woche. Wir haben das jetzt gerade erst ausgerollt, weil wir das eigentlich jetzt zukünftig auch benutzen wollen. Und dann kann jeder seine eigene Maschine halt entsprechend ansprechen. Für uns war diese Begrenzung auf die zwei Nutzer an den Administratorenmaschinen auch nicht das Problem, weil jeder Admin hat seine Maschine, also reicht das, wenn er ein oder zwei Logins für einen Kollegen noch mitmachen kann. Das heißt, jeder hat sich ja zu seinem NX-Server verbunden, insofern ist es kein Problem. Wenn Sie es aber als Rechenzentrum für Ihre Nutzerschaft anbieten wollen, funktioniert es natürlich so nicht. Gut. Ich hatte nur noch kurz hingeschrieben, was macht NX oder macht das X2Go schöner als das NX. Der Remote Sound ist wirklich integriert, das hat ja tatsächlich geklappt, das habe ich schon probiert. Es soll eine klientenseitige Druckunterstützung geben, die habe ich noch nicht probiert. Und was auf jeden Fall aber funktioniert an bestimmten Stellen, ist der Dateitransfer. Das heißt also, Sie loggen sich auf so einem X2Go-Schirm ein, bekommen dort eine kleine Ikone, wenn Sie Glück haben. Wenn Sie die doppelklicken, geht ein Fenster auf und da steckt ein lokaler Ordner dahinter. Den können Sie vorneweg in der Konfiguration festlegen. Können Sie sagen, mein Bilderordner ist bitte auf die virtuelle Maschine mitzunehmen und dann können Sie auf der virtuellen Maschine Ihre Bilder angucken, wenn Sie das unbedingt wollen, also wenn es jetzt einen Sinn macht. Ne? Wenn Sie noch ein paar Minuten haben, können wir noch einen Versuch vielleicht machen. Können wir mal schauen, ob wir X2Go zum Laufen kriegen. Ich würde also mal versuchen, von vielleicht aus, mal schauen, von diesem Harmonium, mal gucken, ob mir es gelingt, den X2Go-Client zu starten. Gebe ich also ein, X2Go-Client, leider bist du klein, da muss ich vielleicht mal vorlesen. Ich habe also irgendwo hier für den Rechner Lansing, für meine Arbeitsplatzmaschine, schon eine Config angegeben. Wir gucken mal rein. Und da steht also oben drin, ich will auf den Rechner Lansing, ich will dort der Nutzer Otto werden beispielsweise, ich will an den Port 22 mich verbinden. Das Ganze läuft wieder Secure Shell basiert, das ist das Schöne auch bei NX. Wir haben also eine hohe Sicherheit durch die Secure Shell unten drunter. Kann dann noch ein paar schöne Komfortoptionen einstellen mit Schlüsseln, dann mache ich dann keine Passwörter und hin und her. Ich mache es mal ganz klassisch mit Passwort, weil auf unseren Maschinen sowieso das Passwort benötigt wird, damit alle die anderen Rechte abgeleitet werden können. Also im Endeffekt kommen wir an dem Passwort nicht vorbei. Und dann kann ich auch noch einstellen, welche Sitzungsart ich möchte. Also ich kann gucken, KDE, GNOME, LXDE, was weiß ich, je nachdem, was ich drauf habe. Viel habe ich auf der Maschine nicht. GNOME ist hier eigentlich immer die Default-Wahl bei uns. Also bleibt das so. Dann kann ich ein bisschen was zu der Verbindung sagen. Also ob ich über DSL komme oder übers WAN komme, übers LAN komme. Daran passt er dann noch bestimmte Eigenschaften in seiner Kompression an. Und ich kann am Ende die freien Ordner festlegen. Ich könnte also sagen, zum Beispiel hier Temp und irgendwie mein Bilderordner, die möchte ich bitte gerne übertragen. Ich glaube, vom SL6 aus funktioniert es nicht, aber sei es drum. Also theoretisch kann ich es einstellen, manchmal klappt es auch. Und ich kann hier bei den Einstellungen noch sagen, ob ich Audio und gleichzeitig Druckunterstützung möchte. Also diese Klicks kann ich einfach setzen. Und jetzt probieren wir das mal. Mal sehen, ob das einmal uns gelingt. Ich würde jetzt versuchen, mich auf dem Rechner einzuloggen. Da kommt dann hier immer noch ein zweites Fenster, wenn es geklappt hat. Genau, das ist das X2Go-Fenster. Das kann ich auch groß ziehen. Und dann kann ich mich hier auf diesem System bewegen. Ich starte einfach mal eine Shell, ich mache die mal noch ein bisschen so, dass man sie vielleicht lesen kann. Dann frage ich mal, wer bin ich denn? Ich bin hier der Otto. Kann jetzt zum Beispiel auch Uptime oder ähnliche Dinge hier formulieren. Und wenn ich jetzt ganz großes Glück hätte, dann muss ich auch mal gucken, ob ich ganz großes Glück habe, dann könnte ich theoretisch den Sound hier abspielen. Das habe ich aber nicht vorher probiert, müssen wir einfach mal gucken, ob die Maschine überhaupt Sound hat. Wahrscheinlich nicht. In dem Fall müssen Sie mir jetzt einfach mal glauben, wenn Sie es vom Laptop aus machen, wo ein Sound dran ist, würden Sie jetzt genau dieses Ogg-File hören. Also Sie können mit dem M-Player hier zum Beispiel mal ein Audio-File, MP3, Ogg oder irgendwas abspielen. Ich habe es in der Vorlesung letztens gemacht, weil da hatte ich Sound da war eine Box an der Wand und da konnte ich es richtig zeigen. Und da kam wirklich dann auf einmal, hat der Tenor angefangen zu singen. Also es hat wirklich geklappt. Das ist eine schöne Sache. Das ist mir, wie gesagt, bei NX nicht gelungen, ist aber auch nicht die Killer-Anwendung. Also das, was ich hauptsächlich brauche, ich muss meine Konsole mitnehmen. Ich muss meinen Desktop quasi mitnehmen können. Und ich möchte das Ganze natürlich mit einer sicheren Form mitnehmen können, also dass ich mich darauf verlassen kann, dass der Kanal zwischen meinem PC, wenn der ordentlich verwaltet ist, und dem Server nach allen Regeln der Kunst abgesichert ist, die man erwarten kann. Man ordnet das für ein Secure Shell ein sehr hohes Niveau. Und weil Secure Shell sowohl unter NX als auch unter SSH unter Xcode drunter stecken, haben wir automatisch diese Sicherheit und dann brauchen wir uns um die anderen Dinge keinen Gedanken machen. Und wer jetzt das Secure Shell gut kann und das gut einstellen kann, der kann natürlich von den ganzen Features auch hier im Xcode profitieren. Sie werden dann viele Knöpfchen sehen, die können Sie dann, wenn Sie Secure Shell gut kennen, auf die Secure Shell Option abbilden. Da wissen Sie einfach, ach ja, ich habe mir dann Schlüsselpaar erzeugt und ich habe dies gemacht und jenes gemacht und das kann ich alles in diesen Tools verwenden. Also ich würde sagen, eindeutig, das wäre für mich die Richtung, wo es hingeht, wenn ich also jetzt mit NX mal nicht mal weiterkäme oder irgendwie überhaupt denke, das ist besser so, dass wir auf eine freie, richtig freie Software gehen, dann wäre X2Go der Fall für mich. Noch ist es nicht ganz so weit, weil wir, wie gesagt, erst diese Woche bei uns im Kollegenkreis angefangen haben, das auszurollen. Das ist eine Idee gewesen. Ich hatte auf einem Workshop vorige Woche vorgetragen und das fanden die Kollegen total schick. Da habe ich nämlich genau das erzählt, was X2Go ist und was es kann. Und haben gesagt, das wollen wir installiert haben, das wollen wir nutzen. Und so sind wir überhaupt auf diese ganze Thematik gekommen. Das wäre jetzt mal im Kurzdurchlauf das, was ich erzählen will. Ich habe einiges übersprungen. Sie können es ja nachlesen, steht ja alles im Web auch drin. Wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit auch eine Mail schicken, gerne. Ein bisschen was wollte ich halt zeigen, das habe ich auch getan. Und ansonsten wäre jetzt noch die Chance, dass wir noch ein paar Minuten diskutieren, wenn Sie wollen. Wenn Sie noch irgendeine Idee haben, einen Vorschlag haben, eine bessere Idee haben, wie man es machen könnte.
Hat noch jemand eine Frage? Alle rücklos glücklich. Nee, sie hinten so.
Nee. Nein. Nein, das macht rein SSH. Es reicht ein reiner Open SSH-Server an der Stelle. Ja. Nee, ist es glaube ich nicht. Also ich habe in den neueren Release-Notes gelesen, dass man sich bemüht hat, mit SFTP alles das nachzubilden, was SCP mal konnte. Es gab mal eine Zeit lang, da hatte SFTP einen gravierenden Nachteil, man konnte keine Filebäume übertragen, weil man immer nur einzelne Dateien kopieren konnte, also nicht rekursiv mal ein ganzes Verzeichnis. Dort war für mich automatisch SCP-r für mich immer die Wahl, dann konnte ich dann im Prinzip so einen ganzen Baum mal rüberziehen. Oder ich musste vorneweg mit SSH auf die Maschine gehen, musste ein TAR-File, ZIP-File, LZMA oder was weiß ich auch zusammenpacken und habe das dann praktisch mit einem SFTP oder SCP geholt. Aber das wird in den neueren Releases, so wie ich gelesen habe, mit unterstützt. Es gibt das jetzt auch ein SFTP-r, so viel ich gelesen habe. Da wir selber aber noch eine relativ alte, wir haben hier eine 5.3, das liegt einfach an Red Hat und aktuell ist glaube ich 6.5, da kann ich also wirklich praktisch zu den Dingen nichts sagen, weil das, was wir auf den Maschinen haben, ist eben doch also schon ein bisschen betagt. Das Red Hat sehr, sehr konservativ, was seine Tools betrifft. Das ist einfach durch den Anbieter so geregelt.
Jetzt haben wir noch eine Frage in dem Herrn in Blau.
Ja. Also ich hatte immer den Eindruck, dass das Projekt ist, was am aktivsten entwickelt wird von diesen ganzen NX-Projekten, die ich so gesehen habe. Also Google hat mal was gemacht, das nannte sich NeedX, ich glaube, das ist eingeschlafen. Ich glaube, es war in Python geschrieben oder irgendwie ähnlich. Dann habe ich irgendwas mal gesehen, oh Gott, wie ist das Ding, XPAR oder so ähnlich. Ich habe die aber nicht alle angeguckt. Ich hatte mal eine Zeit lang mit FreeNX ein bisschen rumoperiert, um faktisch diese Limitations mit den zwei Verbindungen pro Rechner zu unterbinden, aber das war irgendwie von der ganzen Handhabung auch nicht so der Bringer und ich glaube 2008 war da die letzte Aktion auf dem Projekt. Also da habe ich irgendwie mal den Eindruck gehabt, diese Projekte sind mehr oder weniger wieder eingeschlafen und bei X2Go habe ich jetzt den Eindruck, dass was vorangeht. Ich kenne die Leute nicht, ich kann nichts zu denen wirklich sagen, ich habe das auch nicht weiter verfolgt, aber ich sehe, dass es hier neue Release-Notes gibt, dass es relativ aktuelle Software gibt. Also ich habe jetzt hier einfach das beste Gefühl, sagen wir es mal so. Das kann ich nicht begründen. Das ist einfach nur, was ich gesehen habe, was sich in den letzten Monaten getan hat. Aber ich glaube, die setzen auf diesem NX 3.5, auf diesen freien Bibliotheken auf. Und ob das wirklich NX4 besser macht, weiß ich nicht. Also von der Performance her ist das eine wunderbare Sache. Also die eigentliche Arbeit, X schnell zu machen, X im Wahn schnell zu machen, die hat No Machine schon vor Jahren geleistet. Und wenn man diese Bibliotheken nimmt, ist man bei dieser Performance dabei. Das ist mein Geschmack. Also ich hätte jetzt auch kein Problem, noch ein Jahr, zwei den NX-Klienten zu verwenden, weil ich habe mir ja runtergeladen, ist das jetzt egal, ob die Firma den anbietet oder nicht, ich habe ja meine lokalen Kopien. Also ich könnte die auch verteilen auf die Maschinen. Habe ich vorhin gerade hier gemacht, dass ich den also benutzen konnte. Auf dem Harmonium war kein NX drauf, habe ich einfach mal schnell die Pakete drauf gespielt. Also das ist für mich jetzt kein Grund. Aber das X2Go verspricht aus meiner Sicht so von der gesamten Entwicklung her die bessere Dynamik. Weil an dem alten NX macht No Machine definitiv nichts mehr. Also dort kriegen wir überhaupt nichts mehr, das ist relativ klar. Das ist auf einem guten Stand, das kann man auch aus meiner Sicht total gut verwenden, aber wer jetzt sagt, gut, es bräuchte doch mal die eine oder andere Entwicklung, der, denke ich, kommt aus meiner Sicht momentan im X2Go nicht drum rum. Aber es gibt heute Nachmittag nochmal einen Vortrag von dem X2Go-Spezialisten, soviel ich gelesen habe, 15 Uhr irgendwo. Vielleicht wäre das nochmal ein guter Punkt, den zu fragen, weil so tief stecke ich da nicht drin.
So, dann würde ich mich erstmal bedanken. Damit ist es doch.